Wir stellen uns immer wieder dem Worte Gottes. Das ist das Einzige, was uns durch die Zeit führt. Das Einzige, was uns trägt. Das Einzige, was uns die Wahrheit sagt. Menschen haben die Wahrheit nicht. Sie können uns die Wahrheit nicht verkündigen. Nur Gottes Wort ist die Wahrheit und kann uns sagen, was nötig ist zum Leben im Heiligen Geist in dieser Welt. Darum möchte ich uns das Zeugnis des Apostel Paulus lesen, dass er den Brüdern und Schwestern zu Philippi sagte, von seinem inneren Verlangen, von seiner Entschiedenheit, Jesus zu folgen und von der Aussicht, etwas kennenzulernen, von der Auferstehungskraft seines Heilandes. Das wollte er den Brüdern und Schwestern dort sagen, zu Philippi. Das will er uns auch sagen durch den Heiligen Geist hier in der Hulebner Straße. Ich lese uns diesen Text aus Philipper 3, Vers 7 bis 11. Dort spricht er, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das ist ja auch gerade das Thema, was uns beschäftigt hat in der jüngsten Vergangenheit. Leben in der Zeit, Sterben, Auferstehung von den Toten. Aber nicht nur in Ewigkeit, sondern schon hier. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich, dass wir gemeinsam unseren Glauben bekennen, dazu aufstehen. Unter der Nummer 800 steht das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir miteinander sprechen wollen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Dieses Zeugnis des Apostel Paulus darüber, dass der wahre Glaubensinhalt Jesus Christus allein ist, soll immer wieder Raum gewinnen in unseren Herzen. Der Glaube ist nicht nur ein Glaube an Jesus Christus, sondern aus Jesus Christus. Jesus ist der Glaube. Er ist der Handelnde in deinem und in meinem Leben, so du ihn aufgenommen hast. Er arbeitet in seinen Kindern. Er arbeitet als der Lebendige in den einst Toten. Mit ihm, durch ihn, sind wir allein lebendig geworden. Wir haben kein Leben aus uns selbst. Was wir einsetzen könnten für Gott, was ihm gefällt. Paulus bezeugte diese Worte aufgrund dessen, weil er sein Leben zuvor in eigener Gerechtigkeit führte. War es denn ein schlechtes Leben? Oh nein! Vor den Augen der Welt war es ein vorbildliches Leben. Aber eins fehlte darin. Die Beweisung des auferstandenen Herrn Jesus Christus von den Toten. Das fehlte. Man sah ein humanistisch anständiges Leben. In den Versen zuvor sagt er, ja, ich kann mich doch rühmen. Wenn ich mich rühmen wollte, ich bin ein anständiger Mensch. Ich mache es besser als die anderen. Denn nach dem Gesetz bin ich unsträflich gewesen. Ich habe alles eingehalten, alle Riten. Mir kann keiner was nachsagen. Wenn man nach dem Gesetz mich beurteilt, muss man immer sagen, Paulus ist ein Vollkommener. So hat er gelebt. Und nun sagt er plötzlich, das ist alles nichts. Das ist alles nichts. Ich achte es alles für Dreck. Es war unnütz, es war falsch. Der Glaube ist mit dem Inhalt dessen gefüllt, der ihn gespendet hat. Das heißt mit Jesus selbst. Glaube ohne Jesus, ohne Präsenz Jesus, ist ein toter Glaube. Aber da, wo Christus lebt, da ist echter Glaube. Denn er hat gesagt zu seinen Jüngern und zu uns allen im Johannesevangelium, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ja, wie sollen sie denn das haben ohne ihn? Ich bin gekommen, dass sie Leben haben. Leben in ihm, das bin ich, will Jesus sagen. Und volle Genüge, keinen Mangel an irgendeiner Sache, das gebe ich. Selber könnt ihr euch das nicht geben. Ich habe da kurze Worte gelesen von Egon Langhammer, der auch diesen Vers aufgegriffen hat und einfach staunend feststellte, dass Gott den Menschenreich segnet mit geistlichen Gütern und mit den Schöpfungswundern. Er erzeigt seine Allmacht den Menschen, er bietet sich an, um in ihn leben zu können. Und das soll uns immer wieder neu groß werden. Der allmächtige Gott gibt aus seiner Kraft überfließend Segen, Überfluss. Nur er kann es geben. Kein Mensch kann uns das geben. Wir selber können uns das nicht geben. Er allein kann es dir und mir geben. Glaube heißt Christus in dir. Und als Jesus auf Erden wandelte, zeigte er das ja. Er selber lebte in diesem Land der Verheißung, wo Milch und Honig floss. Und er offenbarte in ganz besonderer Weise, dass er der Schöpfer und der Herr aller Dinge ist. Und da fallen uns in diesem Beispiel der Speisung der 5000 Männer, Frauen und Kinder noch nicht mal eingeschlossen, gewiss auch drei Dinge auf, die auch Egon Langhammer hier beschrieb. Auf der einen Seite die Ohnmacht der Jünger, die wollten doch Jesus dienen. Sie wollten doch was Gutes tun, aber sie konnten nicht. Warum konnten die Jünger die 5000 nicht speisen? Obwohl der Herr gesagt hat, gebt ihr ihnen zu essen. Warum konnten sie das nicht? Warum konnten sie nicht mit 200 Groschen Brot für das Volk kaufen? Warum war ihnen das zu wenig? Warum konnten sie mit den 5 Gerstenbroten und 2 Fischen nicht ausreichend die Menschen bedienen? Weil die Jünger weder im Gebet zum Herrn gingen, noch es überhaupt dem Herrn zutrauten, dass er das könne. Hier liegt der Grund. Glaube heißt Christus in uns. Gott verlangt nicht etwas von uns, was wir nicht tun können. Er will, dass er etwas tut in uns. Ich will die 5000 speisen, liebe Jünger. Darum glaubt an mich. Bittet von mir diese Speise, dass ich sie euch geben kann und ihr sie weitergebt. Es fehlte ihnen der Glaube an die Allmacht Gottes. Christus war für sie sehr klein. Christus war nicht der Inhalt ihres Glaubens. Dann erleben wir in diesem Beispiel der Speisung in Galiläa, dass der Herr Gott ist. Er kann alles. Er kann alles. Denn durch ihn allein wurde alles geschaffen. Alles im Himmel und auf Erden. Allerdings tat er es immer aus der innigen Abhängigkeit vom Vater. Er war auch nicht der Eigenschöpfer, wie wir Christen das manchmal sein möchten. Wir möchten Eigenschöpfer sein. Schöpfen in Verbindung mit dem Heiland, das ist wichtig. Der Heiland schöpfte auch und tat Großes in Verbindung mit dem Vater, denn er sagte, der Sohn kann nichts, außer was er sieht, dass der Vater tut. Wenn wir auch als Christen im Auferstehungsleben, was Paulus hier ansprach, leben wollen, müssen wir schöpfen mit Christus selbst, mit seinen Möglichkeiten. Und dann sehen wir auch bei dieser Begebenheit der Speisung der 5000 die plötzliche Vollmacht der Jünger durch die Verbindung mit ihrem Herrn. Denn aus der Hand des Herrn nahmen sie Brot und Fisch und teilten es aus an Tausende, so viel sie wollten. Aus der Hand des Herrn. Sie merkten, was wir von Jesus nehmen, reicht für alles und für alle. Was wir von uns nehmen wollen, reicht hinten und vorne nicht. Was wir bewerkstelligen wollen, genügt nirgendwo. Nur was wir aus der Hand des Heilands nehmen, das reicht für alle. Jesus fragt nach unserem Glauben und fordert unsere Hingabe, unser bedingungsloses Einssein mit ihm. Wer so mit ihm lebt, der wird aus seiner Fülle nehmen, die Gnade, die uns bereitet ist, um Gnade. Vielleicht so viel zu diesem Beispiel. Um deutlich zu machen, warum Paulus dieses Zeugnis gab an die Brüder und Schwestern zu Philippi. Er wollte ihnen sagen, lasst euch nicht wieder verführen, eigenmächtige Schöpfer zu werden, indem ihr Riten wieder annehmt, die ihr doch als solche, die ihr nicht lebtet und tot wart, vollzogen hattet und die euch nicht geholfen haben. Ich habe das getan, sagt er. Ich war doch auch so einer, der für Gott arbeiten wollte. Jetzt aber achte ich es alles für Schaden, gegen das, was Christus in mir gibt und tut. Und ich achte es immer noch für Schaden, ja für Dreck. Ich will, dass Christus in mir arbeitet. Ich will ihn gewinnen. Ich will, dass er durch die Kraft seiner Auferstehung in mir wirkt. Das will ich doch mehr kennenlernen. Ich will nicht mich besser kennenlernen, ich will ihn besser kennenlernen. Und das ist doch auch ein Verlangen, was den Christen in unserer Zeit im Herzen pulsiert. Wir brauchen Christus. Was sagt er, was tut er? Ich will nichts tun. Ja, sagte der Herr Jesus nicht das auch? Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ihr braucht mich. Und zwar das Leben meiner Auferstehung von den Toten. Das braucht ihr. Ihr sollt mit auferstanden sein und als solche hier handeln können. Allerdings die Philipper, die Brüder und Schwestern zu dieser Zeit und auch heute erlebten immer wieder die Diskrepanz zwischen dem Glauben auf der einen Seite und die praktische Erfahrung auf der anderen Seite. Ja, sie glaubten an Jesus, aber sie merkten auch in der Erfahrung in dieser Welt, dass der Sieg offenbar nicht immer vorhanden ist. Und dass vielleicht sogar die Feinde des Evangeliums die Oberhand gewinnen. Der Glaube an den Sohn Gottes ist ja das eine. Und der Glaube an den Sohn Gottes beinhaltet das Neue, das ewige Leben, das Leben der Auferstehung von den Toten und die praktische Erfahrung als Gläubige in dieser Welt ist etwas anderes. Sie stellt oftmals unseren Glauben in Frage. So wie es ja auch Menschen in der Welt tun. Wo ist denn nun euer Gott? Und dann frage ich mich selbst, ja, wo ist eigentlich mein Gott? Wenn es mir so und so geht, wie wir es gerade auch von unserem Bruder Feuersänger hörten, was andere sagen, wo ist denn euer Gott, wenn es deiner Frau so und so ergangen ist? Da können wir auch leicht ins Fragen kommen. Über unserem Leben, wie geht's mir eigentlich? Warum stehen mir denn die Glaubensgeschwister nicht zur Seite? Wo ist denn ihr Gott? Dein Gott ist in deinem Glauben in Christus. Ja, die praktische Erfahrung ist manchmal gegen das Leben im Glauben gerichtet. Aber der Herr Jesus, der Schöpfer aller Dinge, sagte auch zu dem verzweifelten Vater, der mit seinem Sohn, der vom Teufel bewegt worden ist, zu ihm kam. Da sagte der Herr Jesus, alles ist möglich, wenn du glaubst. Ja, an was denn? An das, was du dir wünschest? An das, was Jesus tut, ist was anderes. Ja, es gibt viele schwärmerische Gruppen, die dann sagen, ja, du musst glauben, damit deine Wünsche in Erfüllung gehen. Das ist nicht damit gemeint. Alles ist möglich, was Gott will, dass in deinem Leben geschieht, wenn du ihm vertraust. Denn nicht das, was ich will, ist gut. Paulus sagt, das achte ich alles für Dreck, was ich vorher für gut geachtet habe. Das ist Dreck, unnütz, unnötig. Aber alles ist möglich dem, der da glaubt. Glaubt an den, der das schaffen kann in mir, in dir, was er will. Die Frage kann uns bewegen, auch für die kommende Woche. Suchst du noch nach dem, was Gott will? Bist du noch bereit, seinen Willen zu hören? Auch wenn er so ganz anders ist als deine Wünsche? Ich glaube, wenn ich dann in mein Leben schaue, muss ich mich vielleicht schämen, dass ich gar nicht suche, was Gott will. Dass es mich eigentlich gar nicht interessiert. Mich interessiert, was ich will. Was ich in dieser Welt erlebe und erleben möchte, das interessiert mich. Und dafür bete ich. Ist es nicht oft so? Alles ist möglich dem, der da glaubt. Und dieser Vater des Kindes, das so gequält war vom Satan, rief in derselben Verzweiflung aus diese Bitte, o Herr, hilf mir. Hilf mir. Erlöse mich von meinem Unglauben, denn ich glaube nur an das Sichtbare. Gib mir Glauben an dich, den Unsichtbaren, an den, der alles vermag. Die Philipper, die Brüder und Schwestern in dieser Region hatten ja schon bei der Gründung ihrer Gemeinde erlebt, dass offenbar das Böse mächtiger ist als das, was von Gott kommt. Als die Lydia gläubig wurde in Philippi und Paulus und Silas das Evangelium predigten, dann wurden sie erst mal geschlagen und ins Gefängnis gestopft. Und zwar so geschlagen, dass sie bluteten. Ja, wie sieht denn das aus? Ist denn Gott überhaupt da? Ja, der predigt dort einen Gott, der da lebt in Ewigkeit und alles in der Hand hat. Und jetzt liegen dieselben im Gefängnis und bluten. Sie hatten die Schwierigkeiten erlebt. Oder wenn Petrus davon spricht und sagt, ja, es sind viele Spötter da, die sagen, ach, das bleibt doch alles, wie es ist, wie vor Zeiten. Hat sich überhaupt nichts geändert. Gott ist nicht da. Dann will der Apostel sagen, verfallt nicht diesen Lügen. Denn am Anfang des dritten Kapitels im Philipperbrief spricht der Apostel und sagt, liebe Brüder, freut euch doch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht, das macht euch desto gewisser. Seht doch auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Sie machen alles kaputt. Wir in Christus sind die Beschneidung, die wir Gott dienen im Geist. Im Geist. Wir sind die Beschneidung. Also die Konflikte waren damals da und die Brüder und Schwestern zu Philippi mussten ermutigt werden. Und Paulus gab sich selbst zu einem Zeugnis und sagt, so wie ich Verlangen habe nach der Kraft der Auferstehung Jesu, und zwar noch viel mehr Verlangen als bisher, so sollt es ihr auch haben. Nicht, dass ich sie schon gänzlich ausgeschöpft habe, nicht, dass ich den Willen Gottes schon ganz für mich in Anspruch genommen habe. Ich habe ihn noch nicht ganz erkannt. Eines weiß ich aber, durch den Glauben an Christus und Christus in mir bin ich gerecht in Ewigkeit, das weiß ich. Aber ich will das kennenlernen, ich muss es kennenlernen, um hier in dieser Zeit das Richtige zu tun. Auch im Psalm 42 spricht der Psalmist, o Herr, erbarme dich doch meiner, dass die Leute nicht sagen, wo ist denn dein Gott? Sie sollen Gott sehen. Auch wenn sie ihn noch nicht vollkommen im Leben der Christen sehen, aber sie sollen sehen, Christus ist mit ihnen. Wir freuen uns über das Zeugnis unseres Bruders. Das sprach davon, dass Christus mit ihm ist. Wie kann ein Mensch sonst so reden, wenn Christus nicht mit ihm ist? Das ist die lebendige Hoffnung. Sie sollen Jesus erkennen können. Die Heiden fragen immer nach der Realität unseres Gottes, weil sie ihn nicht kennen und weil sie oftmals auch die Auswirkung des Glaubens an Gott nicht sehen. Wir wissen, dass der Herr alle Dinge zu seiner Zeit richtig macht. Auch wenn noch nicht das Gute zu sehen ist, das Ende wird immer gut. Die Antwort auf die Gesetzesfordernden in den Versen zuvor, die gesagt haben, ihr müsst dies tun und jenes tun, Beschneidung und Sabbat und jenes. Die soll einfach lauten, die Gerechtigkeit, die von Gott, dem Glauben an Jesus Christus, uns zugerechnet wird, genügt. Sie genügt, auch wenn sichtbar nicht immer alles so in Erscheinung tritt, wie wir es gerne hätten. Wenn wir noch mit mancherlei Schwachheiten umgeben sind, wenn ihr unsere Schwachheiten seht, wenn ihr vielleicht denkt, Gott hilft uns nicht, weil er einen anderen Plan hat, den er später ausführen möchte, so genügt doch der Glaube an Jesus Christus. Er ist der Inhalt. Er ist die Kraft der Auferstehung. Dass unser Leben als Kinder Gottes auch mit Schwierigkeiten durchsetzt sein kann, ist ja kein Geheimnis. Und es würde nicht die Wahrheit sein, wenn jemand meinte, er hätte keine Schwierigkeiten. dann betrügt er sich selbst. Auch Kinder Gottes haben Schwierigkeiten. Sie erleben Ablehnungen, sie haben Schwachheiten, die sie zwar nicht immer zugeben, aber sie sind vorhanden. Aber das ist kein Zeugnis dafür, dass sie einen Mangel an der Gerechtigkeit aus Gott haben. Durch den Glauben an Jesus Christus haben sie die vollkommene Gerechtigkeit, die im Himmel anerkannt ist. Die Anfechtungen dienen aber dazu, damit wir genau das tun, was Paulus begehrte. Dass wir in größerer Not in die tiefere Gemeinschaft mit dem kommen, der für uns auferstanden ist von den Toten und wir mit ihm. Dass wir wachsen in der Erkenntnis dieses neuen Lebens. Gott sucht nicht das Wachsen der Erkenntnis im Leben dieser Zeit. Er sucht nun unser Wachstum in der Erkenntnis des Lebens aus ihm. Wenn wir die Verheißungen für das Volk Israel lesen, bevor sie überhaupt ins Land Kanaan kamen, nachdem sie die Gebote am Sinai empfangen haben, verhieß der Herr, dass er alle Schwierigkeiten vor ihnen her austreiben will. Das heißt also, alle Feinde, die sich gegen das Volk Israel stellen wollen, wenn sie das Land einnehmen, was ihnen verheißen ist. Ich will Hornissen vor dir her senden, 2. Mose 23, 28, die vor dir her ausjagen, die Hethiter, Kanaaniter, Hethiter. Ich will sie nicht auf ein Jahr ausstoßen vor dir, auf dass nicht das Land wüst werde und sich wilde Tiere wieder dich mehren. Einzeln nacheinander will ich sie vor dir her ausstoßen, bis dass du wächst. Aha, hier ist dieser Punkt und das Geheimnis. Bis wir wachsen in der Erkenntnis des neuen Lebens aus Gott, dann werden verschiedene Dinge geändert, auch bei uns. Manche Anfechtungen fallen dann weg. Manche Schwierigkeiten lösen sich auf. Aber sie sind da, damit wir wachsen in dem Auferstehungsleben, in der Erkenntnis dessen, was Jesus für uns erworben hat. Bis dass du wächst und dann das Land besitzt. Je größer also die äußere Not, desto tiefer lassen wir uns in die Gemeinschaft mit Jesus und seinem Leben ziehen. Darum wachsen wir in der Stärke des Glaubens und der Taten des Glaubens durch den Heiligen Geist. Ein starkes Wort, was der Apostel hier sagte: Dein gutes Leben ist unnütz, Unrat, Dreck. Er hat es für sich gedeutet, aber ich denke, auch wir können das annehmen. Mein vermeintlich gutes Leben ist Dreck. Nur das Leben aus Christus ist wertvoll. Und dagegen verblasst alles andere, was wir auch nennen können. Alles andere verblasst. Alle eigene Gerechtigkeit, alle Werke zum Guten, die er ja fleißig getan hat, bezeichnet Paulus als Unrat. Als er Jesus erkannte, ja vielmehr Jesus in seinem Leben Raum gewann. Und darum sagt er es auch uns. Seitdem Jesus in deinem Leben Raum gewann, darfst du alles andere untergeordnet als nichts Nütze betrachten. Es ist nur Nütze, was aus ihm kommt. Und was durch ihn getan wird, das ist Nütze. Und das macht dich froh. Denn einleitend schrieb er: Ich wünsche euch, liebe Brüder, dass ihr froh werdet. Viele Christen sind gar nicht froh, weil sie das Unnütze wieder für wichtig halten. Es macht sie traurig. Aber das, was aus Christus kommt, macht froh. Alles ist als Unrat zu achten und damit überhaupt nicht beachtenswert, wenn es um das Leben der Gemeinschaft mit Gott geht. Wenn es darum geht, mit Jesus im Alltag zu stehen, dann kriegen die Situation, die Arbeitsabläufe eine ganz andere Dimension. Wir sehen sie mit anderen Augen. Sie sind dann plötzlich so klein und Christus ist groß. Wir gebrauchen sie, ohne dass wir sie missbrauchen oder besitzen wollen. Wir haben einfach das, was auf dem Wege ist, was uns angeboten wird, als hätten wir es nicht. Weil Christus in uns das Leben ist. Glaube heißt also Gegenwart Christi. Das Leben, das wir empfangen haben, ist ja nicht ein Leben für die Zukunft. Wenn Paulus sagt, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten, dann meint er nicht das jüngste Gericht. Da meint er nicht den jüngsten Tag, sondern jetzt, hier. Ich möchte mehr in der Auferstehung der Toten hier leben, in dieser Zeit. Denn es ist dasselbe Leben, es ist derselbe Geist, es ist dasselbe Leben, was in Ewigkeit wiederzufinden ist, was bereits jetzt schon in den Kindern Gottes pulsiert. Es ist kein anderes. Es hat hier begonnen und es geht weiter in Ewigkeit. Wer hier auf Erden nicht glaubt an diese Gnade Gottes, empfängt sie auch in Ewigkeit nicht. Wer aber hier glaubt und Christus aufgenommen hat, er hat sie, diese Gnade, bis in Ewigkeit. Und diese Gnade schafft Frucht. Ach, wie lieben wir die Worte unseres Herrn, die damals noch recht unverständlich für die Jünger waren, aber wir sie heute verstehen können. Wenn er in Johannes 15 uns einlädt und sagt, dann bleibt in mir, bleibt in mir. Und wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr die richtige Frucht. Denn ich wirke sie doch. Und darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt, die ich in euch wirke. Nicht wahr? Ist das nicht wunderbar? Und zwar betont der Herr auch noch, das ist dann eine Frucht, die da bleibt. Und das verstehen wir heute auch. Alles, was durch den Geist Gottes gewirkt ist, ist ja ewig. Und deswegen bleibt es auch. Und dazu sind wir eingeladen. Und Paulus sagt, ja, ich will ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ja, ich möchte nach dem alten Menschen seinem Tode ähnlich werden, damit ich auch das Leben der Auferstehung mehr erkennen kann. Jetzt schon hier. Das Ziel, das Zeitziel im Leben der Kinder Gottes ist nicht in erster Linie die Verbesserung unseres äußeren Lebens. Anständiger werden, indem man sagt, Christen müssen ja anständig werden, dürfen dies nicht, jenes nicht. Das ist nicht das Zeitziel. Sondern das Zeitziel der Kinder Gottes ist, Jesus selbst zu erkennen in seiner Kraft der Auferstehung. Jesus zu erkennen. Das sollte unser Gebetsanliegen sein, jeden Tag. Herr Jesus, heute will ich dich und die Kraft deiner Auferstehung mehr erkennen. Dann ist der Tag gut gelaufen. Das will ich haben. Das ist das Zeitziel. Immer mehr Jesus erkennen wollen, was er in uns tut. Die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Aus dieser Gemeinschaft mit dem Herrn im Glauben erwächst Erkenntnis und Orientierung für die Zeit, Dankbarkeit und Liebe. In der Gegenwart Jesu haben wir plötzlich die richtigen Worte, haben wir auch das richtige Wesen, das richtige Handeln und auch das rechte Beurteilen der Dinge, mit denen wir es zu tun haben. Wir haben ein rechtes Zielverhalten. Wir haben rechte Zeugniskraft. Wo uns das aber fehlt, merken wir, ist die Gemeinschaft mit Jesus gar nicht so da. Unqualifizierte Reden kommen nicht aus der Gegenwart Jesu. Sie kommen wieder aus uns, aus dem Menschen. Aber wir sind geehrt und eingeladen, dass wir diese Gemeinschaft mit Jesus in der Weise führen, damit sein Wesen und sein Reden offenbar wird. Ja, das große Verlangen des Apostels, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Er hat es auch an die Geschwister in Ephesus so geschrieben und sagt, ich bete jeden Tag dafür, dass ihr etwas versteht und vermehrt empfangt. In Epheser 1, da heißt es so, ich höre nicht auf zu danken für euch und ich gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit gebe und der Offenbarung, wozu denn? Zu seiner Selbsterkenntnis, damit ihr ihn besser kennenlernt, dass ihr erleuchtete Augen bekommt eures Verständnisses, dass ihr erkennen könnt, was da ist, die Hoffnung eurer Berufung. Ja, worin, wozu seid ihr überhaupt im Glauben? Was hat euch bewegt oder was ist das Ziel eures Glaubens? Das sollt ihr täglich haben. Und was der Reichtum seines herrlichen Erbes ist bei den Heiligen. Ihr sollt den Reichtum Jesu kennenlernen. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Bin ich noch auf diesem Wege, das kennenlernen zu wollen? Und was da sei, die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns? Ach, das sind ja Worte, das sind ja Einladungen. Die können wir ja mit unserem Verstand nicht fassen, aber im Glauben können wir sie suchen. Haben wir das noch gesucht? Die Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben, nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke? Denn Jesus steht über allem, über allen Herrschaften, Fürstentümern und Gewaltigen. Also ein Gebet der Einladung, so wie an die Philippa, lernt doch euren Heiland mehr kennen. Lasst ihn doch zu. Warum schlagt ihr euch mit euren Problemen rum? Hat Jesus Probleme? Nein. Dann lasst ihn doch ran an euer Leben. Lasst ihn doch arbeiten. Das soll uns so gesagt werden. Denn die Philipper standen in dieser Gefahr, ihr Leben wieder selbst meistern zu wollen. Sie hörten gerne auf die Stimmen, was sie sagen. Ja, du musst mal das machen, du musst mal jedes machen. Das leg doch bitte ab und das nimm doch ab. Dann wird's besser bei dir. In dieser Gefahr standen sie, aber sie hörten nicht mehr auf ihren Heiland, der von den Toten auferstanden ist. Sie suchten nicht ihn. Jesus erkennen heißt beten. Ich komme da zum Schluss. Das Gespräch, das der Herr Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen führte, war so gestaltet, dass er auch diese Frau einlud zum Bitten. Denn er sagte zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der mit dir redet, wenn du das erkennen würdest, was würdest du dann tun? Du würdest beten. Aber weil du das nicht erkennst, betest du nicht. Du würdest beten und bitten. Jesus erkennen heißt, ich bitte. Lass deine Kraft in mir das wirken, was dir gefällt. Gib mir, was zu dir gehört. Jesus kennen heißt beten. Und als dann die Frau das den anderen Menschen in Samaria mitteilte, wem sie getroffen hat, kamen sie zu Jesus. Und dann heißt es von ihm, sie glaubten an ihn. Sie glaubten an ihn, denn sie haben es selbst erkannt. Ja, er ist doch der Herr. Ja, dann können wir uns doch an ihm festhalten. Und als diese große Scheidung zwischen der Gruppe der Jünger in Johannes 6 stattfand, alle wurden Jünger genannt, die sich um Jesus scharten. Und als er davon sprach, von dieser wichtigen Gemeinschaft mit ihm, steht in Johannes 6, da gingen viele weg. Viele Jünger gingen weg. Und dann die besondere Frage an die 12, steht extra geschrieben, die 12. Die anderen Jünger gingen weg. wollt ihr 12 auch weggehen? Und dann wissen wir die Antwort. Nein, wir haben erkannt und geglaubt, dass du Christus bist. Deswegen beten wir. Wir haben dich erkannt. Und das Erkennen Jesu macht uns dann auch zu seinen Zeugen. Denn als nach der Auferstehung Jesu er sich auf dem Weg mit den Emmaus-Jüngern befand und dann in das Haus der Emmaus-Jünger einkehrte, haben sie plötzlich erkannt, dass er Jesus, der Auferstandene ist. Und ihr Herz war erfüllt, brannte und trugen die frohe Botschaft zurück nach Jerusalem. Sie gingen zu den anderen und sagen, wir haben den Herrn gesehen, weil wir ihn erkannt haben. Und wenn wir Jesus in unserem Leben erkennen, dann werden wir beten und dann werden wir auch seine Zeugen sein. Ein letztes Zeugnis von einem Reformator der französischen Schweiz. Vielleicht kennen manche ihn, namentlich Wilhelm Farel. Nachdem ja die Reformation angebrochen war hier in Deutschland, breitete sich das ja in verschiedenen Ländern aus. Und dieser Wilhelm Farel, Anfang des 16. Jahrhunderts, bestand auch darauf in seinen Predigten immer wieder, dass das Wort Gottes allein Maßstab ist, Jesus allein. Und dass man die Versammlung nicht verändern darf durch menschliche Zusätze. Ja, das haben die Brüder zu allen Zeiten gepredigt. Er sagte hier Folgendes. Er predigte fast ausnahmslos von Bekehrung, Rettung der Sünder und so weiter. Er bestand darauf, dass das menschliche Herz völlig verdorben ist und nach Gottes Wort kannte er kein anderes Heilmittel dafür als die Gnade. Da hilft kein Kraut und kein Pflaster, kein Frommwerden und kein religiöser Schein, sondern nur das Kreuz Jesu Christi. Dort ist des Menschen Gericht und Ende vor Gott. Daher nützt vor Gott weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, nicht dieses oder jenes. Er fordert wahre Buße und Glauben an Jesus Christus und von uns und damit die Wiedergeburt des Herzens. Gott will einen neuen Menschen in Christus. Niemand soll mir's verargen, so sagt er, wenn ich durchaus nichts davon wissen will, dass man Jesus Christus oder sein herrliches Evangelium mit menschlichen Vorschriften und Forderungen vermengt. Das wäre ebenso verkehrt, wie wenn man die armen Seelen, die Gnade und Rettung nötig haben, anderswo hinschickt als zu Jesus allein. Ganz klare Worte. So eines Menschen, der Jesus aufgenommen hat in seinem Herzen. Und ebenso widersetzte sich Farel, wie wohl kaum ein anderer Zeuge Gottes in jener großen Zeit allen menschlichen Zutaten und Einrichtungen in kirchlichen und gottesdienstlichen Dingen. Und er sagt, ich bin überzeugt, dass die Freiheit, die man glaubt, sich nehmen zu dürfen, um in der Kirche Gottes eigenwillige Änderungen und Anordnung zu treffen, nicht von Jesus Christus sind, sondern auf dem Amboss der Hölle geschmiedet wurden. Diese Freiheit ist vom Satan. Sie löst uns von dem Gehorsam Jesu Christi und stellt uns auf die Bahn der Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit. Möge Gott uns darum ein einfältiges Auge und ein aufrichtiges Herz schenken. Dann werden wir in der Versammlung Gottes nicht unseren Willen tun, sondern den Willen dessen allein, der das Haupt ist. Wir werden dann nichts dulden und nichts anerkennen, was er nicht eingesetzt und angeordnet hat, was also einfach seinem Wort nicht entspricht. Möchte doch die Heilige Schrift für die Kirche die alleinige Autorität sein, die Heilige Schrift ohne menschliche Zusätze oder Abkürzungen, ohne Abschwächung oder Vermengung. Der Inhalt des Glaubens ist Jesus Christus selbst. Wir sollen Verlangen haben nach der Erkenntnis der Kraft der Auferstehung von den Toten. Das möge der Herr uns verklären und uns schenken. Amen.